Der Kaffee ist gut.
Ja. Der ist gut. Ja, ich bin heute mit Früchtetee dabei. Wir sagen mal nicht warum. Das ist ein großes Geheimnis. Dirk Brandt, du bist heute hier. Der schmeckt der Kaffee, das ist super. Du bist Coach für Entscheider und wohnst hier in Hamburg und bist mit dem Fahrrad hier in die Wohnung von Olli gekommen. Olli, du sitzt wieder neben mir. Moin.
Moin, moin.
Ja, du trinkst auch Kaffee. Dirk, was für ein Coach bist du?
Ja, das ist gut.
Eine schwierige Frage.
Also ich würde mal sagen, ich bin ein Senioriker-Coach, weil ich das schon seit 1998 hauptberuflich mache.
1998?
Seit 1998, okay. Ja. Das ist nicht nur letztes Jahrhundert, das ist sogar letztes Jahrtausend.
Das wollte ich gerade sagen, das ist schon lange her. Da gab es noch keine Coaches.
Doch,
du warst der Erste.
Nee, ich war, glaube ich, nicht der Erste. Also das Wort kommt ja letztendlich aus dem Sport. Also angefangen hat es ja mal aus meiner Sicht, so wie der erste Coach, von dem ich mal gehört habe, das war Leon Tyriak, das war der Coach von Boris Becker. Und ich glaube, der hat auch keine Ausbildung gemacht im klassischen Sinne, sondern der war, glaube ich, selber früher Tennisspieler. Ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Also so jemand bin ich jedenfalls auch. Ich komme aus der Praxis, habe das gelernt und bin ein Coach, der aus, also seine Erfahrungen aus der Praxis mitnimmt, natürlich auch Ausbildung gemacht hat, das ist schon klar, aber die Erfahrungen aus der Praxis eben anwendet und die den Kunden zur Verfügung stellt.
Wie kommt man dazu? Also wie ist die Entscheidung bei dir gefallen, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Coach?
Ich habe ein Interesse an den Abgründen der Menschen.
Schön.
Ich mal sagen.
Das ist eine gute Motivation.
Ja. Also, bist du hier genau richtig.
Ja. Und ich werde euch auch gleich nochmal fragen, wenn das Mikrofon aus ist. Oder ihr werdet es mir vielleicht von alleine erzählen.
Wie äußert sich dieses Interesse? Also, wie hast du für dich selber rausgefunden, ich werde jetzt Coach, ich muss jetzt genau das machen? Also muss ja irgendwie.
So, ja, das ist ein langer Prozess. An sich ist es ein langer Prozess. Da ich jetzt aber schon 55 bin, kann ich euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Das würde ja jetzt in den Rahmen sprengen. Aber angefangen hat es, glaube ich, wirklich mit meiner... Also ich komme aus einer Familie, Bäckereifamilie. Und da habe ich relativ viel gelernt, gesehen. Also einerseits, dass die Bäcker hinten in der Backstube öfter mal also sehr brutal miteinander umgegangen sind. Also brutal würde ich so jetzt nicht sagen, aber unwirsch. Und die Verkäuferinnen vorne auch öfter mal so geweint haben. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, weil irgendwie müssen sich doch Leute verstehen. Also das kann ich aber wirklich erst rückblickend, kann ich das sagen. Ja, so habe ich damals irgendwie empfunden. Ich habe natürlich nicht so gedacht. Und ich glaube, so fing das an. Ich wollte grundsätzlich immer, dass es eine Fairness gibt unter Menschen. Also was mich wirklich aufgeregt hat als Kind, das war, wenn Leute sich nicht verstanden gefühlt haben oder wenn sie ungerecht behandelt wurden. So, das ist einfach die Basis dessen, was ich heute mache. Und dann bin ich den Weg auch relativ straight gegangen. Also ich bin ausgebildeter Konditor. Meine Eltern hatten einen Betrieb, ich bin die vierte Generation. Und ich musste das machen und ich wollte das, ja, ich wollte ja. Das aber auch. Also das kann ich nicht anders sagen. Also es war nicht so, dass man mich in irgendeiner Weise dazu gezwungen hat. Ich fand das sehr interessant. Irgendwann eines Tages, das fand ich übrigens, das werfe ich hier gleich mal mit ein, da habe ich ein Training gemacht mit Journalisten. Das war ein konfrontatives Interview mit einem Journalisten, das war aber ein Training. Und dieser Mann, dieser Journalist, der fragte mich dann, sagen Sie mal, Herr Brandt, Sie sind doch Coach für Führungskräfte, ne?
Ja.
Ich sehe, dass Sie Bäcker gelernt haben. Was befähigt Sie eigentlich, die Führungskräfte der Wirtschaft zu coachen? Und da war ich natürlich erstmal abgeschossen.
Ja.
Ich dachte, also das ist natürlich richtig fies, ja, mir diese Frage jetzt zu stellen. Dann habe ich aber geantwortet, ja, das stimmt. Das mit dem Bäcker ist nachher genau genommen was der Konditor und Meister. Das stimmt, das ist richtig, aber das ist schon sehr lange her und das hat mich geerdet, das hat mir Substanz gegeben, das hat mir Ordnung gegeben, das hat mir Struktur gegeben und auch Disziplin, die ich heute beziehungsweise sehr viel später in meinem Leben auch sehr gut nutzen konnte für mich. Und ich habe ihm auch gesagt, eigentlich sollte das jeder mal machen. Also jeder sollte eigentlich erstmal so die Praxis kennenlernen, die Basis kennenlernen, um dann die Theorie, die man dann anschließend lernt, entsprechend anwenden zu können. Aber ich finde, die Basisarbeit ist gar nicht so verkehrt. So, das war die Antwort dazu. Ich habe dann also die Ausbildung gemacht, habe den Betrieb geleitet, war ich relativ jung, Meine Eltern haben einen klitzekleinen Fehler gemacht, und zwar sie haben mich nach Hamburg und nach München gehen lassen, und da habe ich die große Welt kennengelernt und natürlich auch meine Interessen. Also zum Beispiel Psychologie, Philosophie, Sprachen. Ich war zum Beispiel Reiseleiter in München. Ja, und dann habe ich den Betrieb geleitet und dann habe ich festgestellt, nee, das ist nicht wirklich meins. Und habe dann zu meinem Vater gesagt, ich möchte das nicht mehr weitermachen. Das hört sich jetzt so leicht an, aber es war wirklich
ein großer Schritt. Wie alt warst du
da? 27.
Wow.
Und wie gesagt, das hört sich jetzt so leicht an, aber es war wirklich ein ganz, ganz großer Schritt. Das hat wirklich viel Mut bedeutet, weil ich dachte, wenn ich ihm das jetzt sage, dann tut sich ein schwarzes Loch auf, ich falle da rein und bin tot.
Hast du noch Geschwister?
Ja, drei Schwestern.
Okay,
deswegen war ich der Einzige.
Haben die eine gleiche Richtung eingeschlagen? Hätten die es übernehmen können oder hat jemand das übernommen?
Nein,
es hat keiner
übernommen.
Okay,
ist verkauft worden.
Also es ist wirklich, okay, das ist ja noch mehr Tragweite.
Ja, richtig. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch Coach geworden, weil ich dann nach München zurückgegangen bin mit diesem schlechten Gewissen, was mich die ganze Zeit geritten hat. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass es war. Ich habe gedacht, so, jetzt hast du die Freiheit, jetzt hast du dich getraut, dich loszulösen. Ich habe dann noch Betriebswirtschaft obendrauf gesetzt und eine EDV-Ausbildung. Mhm. Und dann war ich in einer Softwarefirma tätig. Und irgendwie war immer so ein, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ich wusste nicht, was es war. Und das war genau das. Mhm. Ich dachte nämlich, ich hätte sie alle im Stich gelassen. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, geh doch mal in dieses spezielle Seminar, da der Blog. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, das mache ich jetzt mal. Und in diesem Seminar, das war so ein Wochenendseminar, da sind mir dann die Augen geöffnet worden. Also für meine eigenen Gedanken, ja, die mich auch immer wieder irgendwie geleitet hatten. Aber ich wusste nicht, dass das was damit zu tun hatte. Also es war mein Programm, mein inneres Programm, was mich gesteuert hat, auf das ich gar keinen Zugang hatte. Ja, und dann habe ich mich selber sozusagen mal neben mich gestellt, wie so ein Maler, der von seinem Bild zurücktritt und immer so das ganze Bild so sieht. Und dann habe ich für mich einiges mitgenommen und viel über mich erfahren. Und wie das so ist, das bleibt natürlich nicht dabei. Ne? Es gibt ja Fortführungskurse und andere Leute, die man dann so kennenlernt. Die habe ich dann auch kennengelernt. Und so wurde das mein Hobby. Ich bin viel in den USA gewesen, habe da Seminare gemacht, keine Ausbildung, weil es die damals noch gar nicht gab. Es gab auch keine Coaching-Ausbildung in dem Sinne. Esalen zum Beispiel, das ist in Big Sur, so ein Institut. Es war richtig teuer, aber es war richtig gut auch. Oder Institute of General Semantics in New York. Also mehrere Institute und auch hier in Deutschland dann. Ich bin zum Beispiel auch Mediator. Das ist aber sehr viel später gekommen dann. Ja, und irgendwann eines Tages hatte mein Chef mich dann gefragt, also wenn ich zu viel erzähle und unterbrechen bitte, ne?
Hast du eine Grätsche reingegangen?
Ja, genau. Okay, also irgendwann hat mein Chef mich dann gefragt, wieso verkaufen Sie so gut? Und dann habe ich gesagt, ach, ich war ja in einer Softwarefirma als Vertriebler unterwegs, ne? Und ich gesagt, eigentlich verkaufe ich gar nicht, weil ich höre abends, wenn ich mit den Kunden zusammensitze, höre ich denen einfach nur zu. Und da geht es eigentlich gar nicht um die Arbeit, sondern vielmehr um Sorgen, die sie haben. Ne? Also die haben so über die Probleme gesprochen mit ihren Frauen oder mit den Kindern und dass sie immer alles alleine machen müssen und dass es immer selbstverständlich ist, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Trifft man mal die falschen Entscheidungen, da wird man gleich an den Pranger gestellt, also selbst als Chef. Also man muss eigentlich immer alles richtig machen und gut dastehen. Und da war mir klar, dass es für die sehr anstrengend gewesen ist. Und ich habe mich wirklich sehr dafür interessiert. Ich habe wirklich gehört. Also nicht nur zugehört, sondern ich habe die wirklich auch gehört. Und dadurch haben die auch meine Software gekauft. Das war aber nicht die Absicht. Das war
so ein Nebenprodukt dann.
Das war ein Nebenprodukt,
ja.
Ja, und dann habe ich mich irgendwann aus privaten Gründen, also ich war damals in München, habe ich mich dann wieder nach Hamburg zurückorientiert, war hier in einer Unternehmensberatung und in dieser Unternehmensberatung war ich auch wieder Vertriebler. Und das, was ich aber verkauft hatte, das haben die Berater nicht so geliefert, ja, wie das manchmal so ist. Ne? Berater bringen dann was anderes an den Kunden, als der Vertriebler es eigentlich erzählt hat oder versprochen hat. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und habe ihm gesagt, ja, das gefällt mir nicht so sehr. Und dann sagte er, ach, wissen Sie was, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann machen Sie sich mal selbstständig. Boah, so läuft das hier so. Und da habe ich gedacht, gut, bin ja schon mal ins kalte Wasser gesprungen. Jetzt mache ich das einfach, jetzt springe ich nochmal ins kalte Wasser. Verkaufen kann ich ja. Und jetzt muss ich meine Idee einfach nur an den Mann bringen. So habe ich das gemacht. Da habe ich dann Coaching für Entscheider gegründet. 1998, wie gesagt. Mhm. Und habe damals mit den Multimedia-Agenturen angefangen und den Werbeagenturen. Damals gab es ja noch so AXL und Icon Media Lab und so, ne, die großen Multimedia-Agenturen. Und
warum hast du bei denen angefangen?
Die waren offen.
Okay.
Mhm. Die waren kreativ. Die haben das war für mich relativ einfach, mit denen zu sprechen. Das war auch sehr unkompliziert. Mhm. Das fand ich auch klasse. Ich wusste ja selber eigentlich gar nicht so genau, was wird das jetzt hier eigentlich alles. Ne? Und mir ging es darum, die Chefs an der Spitze zu stabilisieren. Denn es gibt ja diesen Standardspruch, der heißt, ein Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Und so ist es ja auch. Bloß das heißt nicht, dass der Fisch deswegen ein böser Fisch ist, sondern vielleicht muss man den einfach anhören. Ja, und dann so ein bisschen dem so eine Struktur geben. Ja, und so fing das seinerzeit an.
Was ich interessant finde.
Wow, so, das war der Podcast.
Okay, was ja, wenn du von null anfängst, an die richtigen Leute ranzukommen, an die Entscheider, ne, die dann letztendlich ein Problem haben und die dann wiederum dazu zu kriegen, dass sie sich dir öffnen, das ist ja schon eine Herausforderung, oder? Mhm. Oder kann ja auch sein, dass das bei dir irgendwie so aus der Hüfte geschüttelt kommt, aber es klingt jetzt nicht trivial.
Nein, es ist nicht trivial. Also ich glaube, das Entscheidende ist dabei, dass du wirklich eine Absicht hast. Also es gibt so ein schönes Zitat, und ich liebe Zitate im Übrigen, und dieses Zitat heißt, wenn dein Herz nicht dabei ist, dann bist du nicht glaubwürdig. Und so ist es auch. Also ich habe wirklich eine tiefe Überzeugung, und weil ich ja selber auch seinerzeit mal Juniorchef gewesen bin, weiß ich ja, wie sich das anfühlt und wie unangenehm das manchmal sein kann. Und ich möchte die Welt gerne zu einem etwas besseren Ort machen, tatsächlich. Auch wenn sich das anhört wie so Weltverbesserer sein oder so, ja, warum nicht? Ja, warum sollte man nicht Weltverbesserer sein? Gerade in der heutigen Zeit, und nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch in der Vergangenheit eben und maßgeblich auch in der Zukunft. Ja, und wenn wir gerne die Welt gestalten wollen oder wenn wir gerne möchten, dass die Welt sich in irgendeiner Weise wandelt, dann können wir ja selber etwas dafür tun. Mhm. Ja, und das ist mein Ansatz. Und einerseits, wie gesagt, in Verbindung zu stehen mit den Gefühlen der Chefs, dass ich weiß, also worum es denen geht. Und andererseits eben auch die Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen. Und das Interesse an den Abgründen der Menschen zu haben. Und ich habe eine Zuversicht. Ich habe eine tiefe Zuversicht, dass das auch wirklich gelingt.
Ja. Du hast eben das Stichwort Zukunft gesagt. Im Grunde ist es ja so Status quo. Wo stehen wir? Also wo gibt es derzeit deiner Meinung nach ganz große Lücken, die geschlossen werden müssen, ja, einfach um eine bessere Zukunft zu haben? Mhm.
Also ich bringe das einfach mal so auf den Punkt. Ja. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen platt anhört, ich glaube, das wirklich Entscheidende ist zu hören. Ich glaube, die Leute werden nicht gehört. Also wenn du dich mal ändern, also ich meine, klar, man hat so seine Freunde, aber schlussendlich, wenn du etwas bewegen möchtest im Leben oder wenn du etwas haben möchtest oder wenn du Bedürfnisse erfüllen möchtest, dir Bedürfnisse erfüllen möchtest oder auch für andere, für deine Familie, für deine Freunde, wenn du für die einstehst und wenn du für Gerechtigkeit bist und wenn du irgendwelche Ideen hast, meinetwegen jetzt als Mitarbeiter oder eben auch als Chef oder wenn du in einem Verein bist oder wenn du politisch engagiert bist oder sonst irgendwie, dann möchtest du gerne, dass deine Ideen gehört werden. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Nee, ich glaube es nicht nur, sondern ich bin mir ziemlich sicher. Das Problem ist, dass man den Leuten nicht wirklich zuhört, beziehungsweise dass die Menschen in der heutigen Zeit den Eindruck haben, sie werden nicht so gehört, wie sie gerne gehört werden möchten.
Und was macht das mit denen dann?
Ja, dass sie zum Beispiel unerfüllt sind, dass sie frustriert sind, dass sie sauer sind. Ja, guck dir das an, ja, wenn du in die Welt rausguckst. Also ich meine, ich finde die Welt schön, ja, mir gefällt das. Es gibt ganz viele tolle Menschen auf dieser Welt und Leute, die extrem viel zu bieten haben. Und gleichzeitig findet da draußen ganz viel Frustration statt. Ja, man muss ja nur mal an die Schlange von Edeka, man muss immer nur an der Schlange von Edeka stehen oder sonst irgendwo, ja, wie die Leute da so drauf sind. Oder wenn man auch im Bus fährt, und damit meine ich jetzt nicht alle, ja, aber es gibt so ein Grundrauschen und so eine Grundtendenz. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, weil du sagtest, was fehlt. Und ich glaube, das Hören fehlt. Nicht nur das Zuhören, sondern wirklich das Hören. Dass Leute sich aussprechen können, dass sie nicht verurteilt werden, dass man ihnen nicht irgendwelche Lösungen anbietet, sondern dass sie einfach nur gehört werden. Und vor allen Dingen, dass man sie nicht psychologisiert in Form von, du bist ja viel zu kompliziert. Ach, du musst das mal so machen und du musst mal ganz anders denken und so.
Ist das vielleicht ein Grund, warum Social Media so gut funktioniert? Weil kein physischer, echter Mensch zuhören will, pusten die Leute alles ins Netz?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Einwand. Da haben diejenigen, die etwas zu sagen haben, eine Plattform. Ja, und ob das nun alles so gut ankommt, das ist dann dahingestellt. Aber sie können es jedenfalls zum Ausdruck bringen. Ja, aber auch da siehst du es zum Beispiel an den Antworten, dass es immer wieder Personen gibt, und das ist auch völlig in Ordnung, die ihre Meinung denn dazu posten und dass das ursprüngliche Thema eigentlich gar nicht wirklich gehört wird, sondern Leute geben nur ihre Meinung wieder, und das ist
eben... Als Ventil praktisch. Also ja. Egal, was da praktisch gepostet wird, ich will einfach bloß eine Antwort geben, und wenn das nur geringfügig damit zu tun hat. Aber die Chancen sind wiederum ja auch relativ hoch, dass ich dann auch die falschen Leute wiederum finde. Also wenn ich jetzt eine Meinung habe, die vielleicht ein bisschen verquer ist, da gibt es ja auch große aktuelle Diskussionen bei Facebook und Co., dass ich praktisch mit meiner Meinung dann nicht alleine bin und so die Möglichkeit habe, Leute zu finden, die dann wiederum eine ähnliche Meinung vertreten, die aber noch verquerer ist, und man sich dann so halt ein Stück weit hochschaukelt. Gut, einfach mal als
Klar. Ja, das Gedanke. Ich finde, das ist ja auch diese Medien, die dienen ja auch zum Austausch und zum Gehörtwerden. Das sind ganz normale menschliche Bedürfnisse. Gehört werden, gesehen werden, sich auszutauschen auf gleicher Ebene, verstanden zu werden, ja. Autonomie, ja, also seine eigenen Gedanken zum Ausdruck bringen. Also nicht fremdbestimmt zu werden, sondern selbstbestimmt zu sein. So.
Aber auf der anderen Seite ist es doch so, wenn du jetzt als Coach auftrittst, dann bietest du ja eine gewisse Filterleistung auch, oder? Dass du, wenn jemand, ja, so eine Art, ja, ich stelle es mir jetzt einfach vor, ich hab als Chef oder als Führungsperson eine Meinung. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die überhaupt so transportieren kann, beziehungsweise sollte. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, dass du dann kommst und sagst, pass mal auf, Olli, erzähl doch mal, was liegt dir auf dem Herzen. Du gibst vielleicht noch ein, zwei Aspekte rein, die ich vielleicht noch gar nicht bedacht habe, um meine Nachricht vielleicht auch besser oder zielgenauer zu transportieren.
Ja, ist richtig. Die Antwort darauf lautet, manchmal möchten wir etwas zum Ausdruck bringen. Wir sind eigentlich sauer, verstimmt. Ja, da ist uns irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen, und wir wollen, dass die anderen sich irgendwie so verhalten, wie wir es gerne hätten. Und dann gehen wir ins Gespräch mit genau dieser Energie. Und dann wundern wir uns, warum das nicht so richtig funktioniert. Und der Punkt im Coaching ist, einfach erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was sind denn eigentlich meine Verstimmungen? Was bringe ich denn in dieses Gespräch mit rein? Ja, wo bin ich sauer? Wo verurteile ich möglicherweise jemand anders? Wo bin ich eigentlich gar nicht klar? Wo befinde ich mich an sich noch auf der Palme? Ja, ihr kennt diesen Begriff, auf die Palme gehen. Ja, man ist eigentlich sauer, ist auf der Palme und kommuniziert sozusagen oben von der Palme und wundert sich, warum die Leute das nicht so verstehen, wie man gerne verstanden werden möchte. Der Punkt im Coaching ist zu erkennen, dass ich auf der Palme bin, und gleichzeitig einen Weg zu finden, wie ich von der Palme wieder absteigen kann und dann unten auf dieser Basis zu kommunizieren.
Ist das der Mentalförster, den wir vorhin
haben? Ja, ich bin der Mentalförster. Ich sorge also dafür, dass die Palmen sich in diesem Palmenhain etwas reduzieren. den Wald sozusagen vor lauter Bäumen wieder zu sehen.
Wir kommen auf den Mentalförster vorhin, als der Dirk reinkam, liebe Zuhörer. Ich habe hier das Wort Mentalförster, als wir uns vorstellten. Und deswegen kamen wir jetzt kurz darauf zurück. Das fand ich ganz amüsant. Und du meintest auch, du wärst ein professioneller Freund.
Das meine nicht ich, sondern ich habe mal meine Kunden gefragt, wenn es das Wort Coaching nicht gäbe, wer wäre ich denn dann für sie? Und eine der Antworten, die mir besonders gut gefallen hat, war, ich Sie sind so etwas wie ein professioneller Freund. Also ein Freund, dem ich alles erzählen kann, der mich nicht verurteilt, der mir keine schlauen Tipps gibt, der mich nicht unterbricht, der mir keine Lösung anbietet, die ich eigentlich gar nicht hören will, sondern der mich einfach nur mal anhört, weil das ist sehr entlastend. Und das Tolle dabei ist, dass ich demjenigen oder dass ich mir ihre Probleme nicht anschließend auch noch anhören muss. So. Also das war nicht meine Aussage. Meine Aussage
der hat aber keine Eheprobleme.
Eheprobleme sind was völlig Normales im Übrigen. Ja, also das nichts. Also ich finde, Beziehung ist eine der schwierigsten Disziplinen überhaupt. Also wenn man da Probleme hat, ist es völlig normal. Der Problem ist ja auch nichts Negatives.
Wie oft beeinflusst das deinen Alltag mit den Führungskräften? Also dass die irgendwie Eheprobleme haben und deshalb auf der Arbeit nicht funktionieren und dann kommt am Ende raus, die Ehe ist schuld daran. Entschuldigung, dass ich das Wort Schuld jetzt nehme. Passiert das oft?
Also passiert das überhaupt?
Ja, natürlich. Also das hat schon was damit zu tun. Ja. Das ist das, wie ich das eben auch schon sagte, zu deiner Frage. Also wenn wir, ich sage einfach nur mal so als Beispiel, ich hatte einen Kunden, der wollte gerne, dass in seinem Unternehmen einerseits sich die Mannschaft besser versteht. Und das Zweite ist, die wollten mehr Kundenaufträge bekommen. Das war eigentlich der Ursprung, ja, als er ins Coaching gekommen ist. Und das hat gar nicht lange gedauert, da landeten wir bei seinem 12-jährigen Sohn. Ja. Es ging darum, dass er mit diesem Sohn große Probleme hatte und die Ehefrau eben auch. Und er war aber der Meinung, das gehört in den Privatbereich, das hat mit dem Beruflichen nichts zu tun. Und dann haben wir uns das aber ganz genau angeguckt und haben herausgefunden, dass das wie so ein Grundrauschen immer mitgeschwungen ist. Ja. Und wir haben uns also sozusagen erstmal diesem Thema gewidmet und haben das erstmal aufgearbeitet oder bearbeitet. Und nachdem diese harte Nuss geknackt war, so nenne ich das jetzt einfach mal so ganz platt, da sind die anderen Dinge auch besser umgesetzt worden. Mhm. Ja, das ist jetzt zwar kein Eheproblem gewesen, aber sowas passiert. Sowas kommt einfach vor.
Ja. Aber es wird immer strikt getrennt, ne? Weil das Gefühl habe ich auch, dass Leute sagen, ja, ich habe gerade hier läuft es nicht. Und dann denke ich so, ja, aber da läuft es halt auch nicht. Und vielleicht ist da der Grund, dass es auf Arbeit vielleicht nicht läuft.
Natürlich, weil der Mensch immer persönlich ist. Ja, es geht um Persönlichkeiten. Und die Persönlichkeit ist immer dieselbe. Ja, und auch die Themen sind immer dieselben. Die Themen sind immer dieselben. Nur die Umstände sind andere. Aber die Person ist immer dieselbe. Egal wo.
Das ganze Thema Coaching, deiner Perspektive, wird das immer mehr? Also ist da immer mehr Bedarf? Ist das, du meinst ja eben, die Personen sind dasselbe. Und heißt das auch, dass der Bedarf der gleiche ist? Oder gibt es immer neue Bedarfe bzw. neue Facetten, wofür man dann am Ende des Tages auch einen Sparring-Partner bräuchte?
Ich kann es schwer beurteilen. Also es gibt natürlich sehr viele Coaches auf dem Markt, es gibt auch sehr viele Institute, die ausbilden. Ich habe aber zu wenig Kontakt dahin. Das kann ich nicht. Also das, was ich feststelle, ist, dass in den Personalabteilungen immer mehr Coaches Einzug halten. Also Personalreferenten haben meistens eine Coaching-Ausbildung, Personalleiter oftmals auch. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das jetzt dadurch besser wird oder schlechter, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das, oder ich nehme wahr, dass das Coaching mehr an Bedeutung gewinnt, das glaube ich schon. Aber was genau es ist, das kann ich nicht beurteilen. Also was da genau gemacht wird und welche Bedeutung es haben wird.
Also gefühlt für mich ist es ja so, ich kenne auch den einen oder anderen Coach, dass ich glaube, wenn du 10 Leuten exakt die gleiche Coaching-Ausbildung gibst, hast du trotzdem komplett 10 unterschiedliche Coaches.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich auch grundsätzlich, es wird ja auch immer wieder gesagt, so, dieser Markt ist oder dieser Begriff ist nicht geschützt. Das finde ich auch richtig, dass es nicht geschützt ist. Ja. Weil manchmal ist es tatsächlich so, wenn du eine Ausbildung hast, dann heißt es ja noch lange nicht, dass jemand das kann. Ja. Wenn jemand zum Beispiel nicht unbedingt so ein ganz starkes, empathisches, tiefes Empfinden hat, wie soll man das ausbilden? Ja, das ist aber notwendig. Und genauso die Erfahrung, ja, wie ich eingangs auch schon sagte, die Selbsterfahrung, die man gemacht hat, auch die Täler, durch die man selber gelaufen ist und die Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat, die kann man ja in einer Coaching-Ausbildung auch nicht vermitteln. Das geht überhaupt nicht. Ja. Also für eine gestandene Persönlichkeit gibt es keine Ausbildung, um das einfach so auf den Punkt zu bringen.
Aber trotzdem, solche Themen wie Empathie, meinst du, es gibt da Möglichkeiten, sowas wie Empathie zu lernen, beziehungsweise vielleicht besser zu lernen, zu verstehen, was Empathie ist?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass man das lernen kann, sondern ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch es hat. Und das ist vielleicht bei dem einen oder anderen verloren gegangen, ja, aus ganz bestimmten Gründen. Und ich glaube schon, dass man das auch wieder hochholen kann, sofern das gewollt ist. Es ist aber teilweise nicht unbedingt gewollt in der Wirtschaft. Deswegen habe ich mich auf dieses Thema draufgesetzt und habe gesagt, Wirtschaft und Empathie, das sind zwei Bereiche, die miteinander harmonieren sollten. Und dafür tue ich auch alles, also in meiner Arbeit.
Also die Wirtschaft möchte keine Empathie?
Nein, das ist nicht richtig. Aber es fehlt da manchmal.
Nicht jeder Aspekt der Wirtschaft.
Schade, die Aussage hätte ich gerne gehabt.
Nein, aber das ist nicht so, dass die Wirtschaft keine Empathie möchte. Vor allen Dingen, das kann man überhaupt nicht sagen. Wer ist die Wirtschaft? Die Wirtschaft. Da muss man genau gucken, wer ist das eigentlich? Das sind ja immer einzelne Personen. Und Wirtschaftsbosse und Lenker und Mitarbeiter. Ja. Also das natürlich ist das gewollt. Ja. Bloß vielleicht nicht unbedingt immer am Arbeitsplatz.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Das können wir gleich mal vertiefen. Du hast genau. Auch noch eine nette Initiative, worüber die wir dann im zweiten Teil mal sprechen können. Vielleicht hat das sogar ein bisschen was damit zu tun.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Yay.
Okay. Bis dann.
Alles klar.
Ciao.